In einem sehr schönen Anbetungslied heißt es: Wer bist du? Was kann ich sagen über dich? Wer bist du? Wenn man mich fragt, was sage ich? Welches Bild wäre nicht zu klein, um dich ehrlich zu bezeugen? Welches Wort nicht zu gering, um dein Wesen zu beschreiben? Wer bist du? Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Wer bist du? Wer ist Gott? Und es ist auch eine sehr wichtige Frage und auch eine Frage, über die sehr viel gestritten wird. Einige sagen zum Beispiel, Jesus war ein guter Mann. Andere sagen, er ist Gottes Sohn. Einige, er ist ein Prophet, ein Lehrer, ein Jude, ein Palästinenser. Der Erzengel Michael laut manchen. Oder die Mormonen behaupten sogar, dass er der Halbbruder des Teufels ist. Aber wer ist er wirklich? Und wie können wir antworten, wenn uns jemand fragt? Ein anderer singt in seinem Lied: Ich könnte tagelang von dir erzählen, ohne deinen Namen auch nur einmal zu erwähnen. Und wenn ich mich frage, wenn jetzt auf mich jemand zukommt mit so einer Frage, wie lange wäre meine Antwort? Wenn wir die Männer anschauen, die die Bibel geschrieben haben, dann stellen wir fest, dass sie seitenweise über Gott reden können. Also Paulus, Johannes, Petrus, die verschiedenen Schreiber, wenn wir zum Beispiel Paulus anschauen, gerade will er uns irgendwas erklären, irgendeinen Sachverhalt deutlich machen, und kaum fällt der Name Jesus oder Gott oder Vater, kommt ganz oft gleich ein Nebensatz und dann sagt er, Jesus, der das und das und das gemacht hat oder der so und so ist. Mir scheint, die können gar nicht genug davon kriegen, von Jesus zu erzählen. Und denen geht der Stoff gar nicht aus, was sie sagen sollen. Und ich glaube, von ihnen können wir uns einiges abschauen. Und so einen Text haben wir auch heute vor uns. Der Bibeltext für heute steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 20. Wenn jemand keine Bibel hat, kann er gern noch nach hinten gehen und sich eine von den Bibeln nehmen. Also Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ich möchte zu Beginn gerne noch mit uns beten. Wer kann dazu aufstehen? Lieber Vater, danke für diese neue Möglichkeit, heute etwas aus deinem Wort zu lesen, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben, dass wir was Neues lernen können von dir, Herr, dass du immer was Neues für uns bereithältst. Und Herr, bitte festige du auch die Dinge, die du schon in uns reingelegt hast, in unserem Herzen, damit wir fest sind und dass wir nicht wanken, dass wir dich mehr schätzen lernen, Herr. Und ich bitte dich besonders, stärk du auch unseren Glauben, dass wir anderen von dir besser weitersagen können, Herr, dass wir wirklich bereit sind, Zeugnis von dir abzulegen, wenn man uns nach unserer Hoffnung fragt, Herr. Danke für diesen schönen Morgen. Amen. Jesus, unser Gott und Schöpfer. Die ersten drei Verse gehören meiner Meinung nach zu den beeindruckendsten Stellen, an denen die Bibel Jesu Gottheit lehrt. Hier lesen wir, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ermöglicht uns zu erkennen, wie Gott ist. Gott ist Geist, sagt uns die Bibel. Und niemand hat Gott je gesehen. Und doch sagt Jesus im Johannesevangelium, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und auch wir sollen so leben, dass die Menschen Gott in uns erkennen. Etwas weiter im Kolosserbrief heißt es, in Kapitel 3, Vers 10, dass wir erneuert werden zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Auch in unserem Leben, wenn Menschen uns anschauen, sollen sie etwas von Gott mitkriegen, sollen sie etwas von Gott erkennen und von dem, was er in uns hineingelegt hat. Und er ist auch der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Und hier gibt sich Paulus die größte Mühe darzulegen, dass Jesus wirklich der Schöpfer Gott ist. Er beleuchtet jede mögliche Facette der Schöpfung und zeigt, dass hinter allem letzten Endes Jesus steht. In ihm ist alles erschaffen worden. Ich denke, hier geht es darum, dass die Kraft, die Macht zu schaffen, in Jesus selbst liegt. Und er ist derjenige, der das, was nicht ist, ruft, dass es sei, wie Paulus in einem anderen Brief schreibt. Und zwar hat er alles geschaffen, sowohl das, was im Himmel, als auch das, was auf Erden ist, sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Und diese Worte sind so deutlich. Hier gibt es keinen Raum mehr zu sagen, dass Jesus zuerst geschaffen wurde und dann hat Gott durch Jesus dann den Rest geschaffen. Diese Möglichkeit haben wir gar nicht. Er hat wirklich alles geschaffen, das es gibt. Und die ultimative Aussage dazu schreibt uns Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 3. Er schreibt, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Was braucht man mehr? Jesus wurde nicht geschaffen, wie es manche behaupten. Er war schon immer da. Und alles, was je geschaffen wurde, wurde durch ihn geschaffen. Und das ist auch der nächste Aspekt, den Paulus anspricht. Alles ist durch ihn geschaffen. Er ist also nicht nur derjenige, der die Macht hat zu schaffen, sondern er ist auch derjenige, der das Ganze aktiv getan hat. Und nicht nur das, alles ist für ihn geschaffen. Jesus ist also das Ziel und die Bestimmung der Schöpfung. Und ich denke, das kann uns auch Trost geben, wenn wir uns manchmal fragen, wozu wir überhaupt auf der Welt sind und was das Ganze für einen Sinn macht. Wir haben ein Ziel und wir haben eine Bestimmung. Denn Jesus hat uns geschaffen. Und zwar für sich selbst, für die Gemeinschaft mit ihm. Und er ist vor allem. Auffällig ist, dass hier nicht steht, er war vor allem. Im zeitlichen Sinne. Ja, bevor der Rest da war, war halt Jesus schon da. Hier steht, er ist vor allem. Und die Gegenwartsform wird in der Bibel oft verwendet, um die Zeitlosigkeit Gottes auszudrücken. Als Mose zum Beispiel Gott nach seinem Namen fragte, antwortete er ihm aus dem brennenden Dornbusch, ich bin, der ich bin. Und als die Juden zu Jesus sagten, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen, antwortete er ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus war nicht nur zum Zeitpunkt der Schöpfung gerade schon da, sondern er ist ewig. Er war schon immer da und wird es auch immer sein. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus ist derjenige, der das Universum am Laufen hält und der uns alle am Leben hält. Seine Kraft und sein Wille ist der Grund dafür, dass die Sonne Tag für Tag aufgeht. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass Jesus das macht. Und das wird auch nicht immer so bleiben. Es wird der Tag kommen, und davon erzählt uns die Bibel, da wird der Herr Jesus diese Welt nicht mehr weiter erhalten. Wie das ausschaut, erklärt uns Petrus. Er schreibt in seinem zweiten Brief: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. So schaut es aus, wenn Jesus seine Erhaltung, seinen Segen entzieht. Wenn ein Ingenieur ein Kommunikationssystem entwickelt und er bei der Kommunikation Störung von Feinden erwartet, dann wird er verschiedene Techniken anwenden, um diesen Störungen entgegenzuwirken. Eine davon ist, dass er die Botschaft über die ganze Frequenz verteilt und nicht das nur auf einer Wellenlänge sendet, sodass die ganze Botschaft anfällig wird für Störungen. Und es gibt Hinweise, dass auch die Bibel so geschrieben ist. Ist dir zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass es in der ganzen Bibel kein Buch gibt, das ganz der Taufe gewidmet ist, ganz der Rettung oder ganz der Dreieinigkeit oder einer anderen wichtigen Lehre? Man könnte theoretisch überraschend viele Seiten aus der Bibel entfernen, ohne dabei die Botschaft zu verlieren. Natürlich ist es nicht etwas, was man machen sollte, und man wird viele Details verlieren und viel Segen würde dadurch verloren gehen, also ist nichts Empfehlenswertes, aber die zentrale Botschaft kannst du nicht einfach entfernen, wenn du ein Buch wegnimmst, einen Absatz wegnimmst, irgendwelche Wörter änderst. Und selbst wenn manche hergehen und Bibelverse verändern, um Jesu Gottheit zu leugnen, wie es zum Beispiel die Zeugen Jehovas mit Johannes 1, Vers 1 tun, in ihrer neuen Weltübersetzung. Eigentlich heißt der Vers: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und hier haben sie das Wörtchen ein eingefügt, damit es heißt: Und das Wort war ein Gott. Im Sinne von, es war nicht der Gott, sondern nur irgend sowas, was man halt als Gott bezeichnet, aber nicht der allmächtige Gott in diesem Sinne, weil sie ja glauben, dass Jesus der Erzengel Michael ist. Aber selbst solche Tricks helfen nicht, denn die ganze restliche Heilige Schrift bezeugt es so klar, wer Jesus ist. Im Alten Testament lesen wir zum Beispiel in den Psalmen, da sagt Gott: Denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Und im Neuen Testament lesen wir von Jesus: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Im Jesaja spricht Gott: Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Und wir lesen im Neuen Testament von Jesus: Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ein paar Kapitel weiter im Jesaja lesen wir: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und noch ein paar Kapitel weiter: Höre mir zu, Jakob, und du Israel, den ich berufen habe. Ich bin's, ich bin der Erste und auch der Letzte. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe und alles steht da. Und im Neuen Testament lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8: Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und er kommt, der Allmächtige. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, er ist und der Letzte, das ist natürlich Gott im Sinne von der Vater und nicht etwa Jesus, weil das kann ja gar nicht sein, würde ich gern mit euch Offenbarung Kapitel 1, Verse 9 bis 18 lesen. Also, wenn ihr das aufschlagen würdet, das wäre sehr gut. Offenbarung, Kapitel 1, Verse 9 bis 18. Da steht: Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der dem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Vater war nie tot. Er ist nie gestorben. Hier kann nur von einem die Rede sein. Und jeder, der ehrlich die Bibel liest, der wird auch zu diesem Schluss kommen. Hier geht es um keinen anderen als um Jesus. Er sagt von sich selbst: Er ist der Erste und der Letzte und der Allmächtige. Warum erzähle ich das alles? Warum ist mir das so wichtig? Ich wurde, wie wahrscheinlich alle hier Anwesenden, von freundlichen Leuten besucht, die gern über die Bibel sprechen und noch lieber über andere Literatur. Und sie haben mir von ihren üblichen Themen erzählt, und eine davon war, dass Jesus ja natürlich nicht Gott ist und dass es die Dreieinigkeit nicht gibt und sowas. Und sie haben tatsächlich Zweifel gesät. Und ich war mir wirklich nicht sicher: Ist Jesus Gott? Kann ich zu ihm beten? Weil wenn er nicht Gott ist, dann, wir sollen ja nicht zu Engeln beten, wir sollen sie ja nicht anbeten, heißt es in der Bibel. Also kann ich zu Jesus beten? Wer ist Jesus überhaupt? Und ich war da in keiner guten Lage. Ich war mir auf einmal meiner ganzen Grundlage nicht mehr sicher. An wen glaube ich? Und das ist wirklich so wichtig, dass unser Grund fest ist. Dass wir ganz genau wissen, an welchen wir glauben. Wer es ist, auf den wir unser Leben bauen. Und ich habe in meiner Not zu Gott gebetet und ich habe ihn gefragt, dass er mir Antworten gibt. Dass er mir zeigt, wer Jesus ist, ob er Gott ist oder nicht. Und mit der Zeit hat er mir so viele Antworten gegeben, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die ganze Bibel nur noch davon spricht. Es ist so offensichtlich eigentlich. Eine Sache erstaunt mich an der Bibel immer wieder. Wenn du wirklich an die ganze Bibel glaubst und nichts wegnimmst, dann stehst du auf dem sichersten Fundament der Welt. Aber wenn du dich in einem Punkt gegen sie stellst, wenn du eine Sache sagst, ja, das glaube ich jetzt nicht, oder das ist jetzt ganz anders, als es hier steht und so, dann lernst du die Schneide des Schwertes kennen. Und du musst feststellen, dass auf einmal die ganze Schrift gegen dich steht. Was bringt es, welchen Zweck hat es, einzelne Verse zu verändern, irgendwelche Wörter dazu zu fügen, damit irgendein Eindruck entsteht? Wenn der ganze Rest der Bibel so klar die Botschaft bringt. Und noch eine Sache zum Nachdenken. Wenn Jesus wirklich nicht Gott wäre, warum hat er dann so eine herausragende Stellung in der Bibel? Warum ist er der Schöpfer, wie uns das an so vielen Stellen gezeigt wird? Warum bekommt er so viel Ehre? Wenn doch Gott im Propheten Jesaja sagt, ich bin Jahwe, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und wenn ich all das lese und darüber nachdenke, dann komme ich zu dem gleichen Schluss, wie der Thomas gekommen ist, als er erkannt hat, wer Jesus ist nach der Auferstehung, wo er gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Und dieser mächtige Gott ist auch gleichzeitig das Haupt und der Retter des Leibes, der Gemeinde, wie uns die letzten drei Verse zeigen. Er ist der Anfang der Gemeinde. Mit ihm hat alles angefangen, unsere Geschichte als Gemeinde. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er wird in allem der Erste sein. Wir lesen hier, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Was heißt das? Wir lesen schon im Alten Testament, wie Menschen tot waren und wieder lebendig geworden sind, oder auch im Neuen Testament die Wunder, die Jesus selbst vollbracht hat, wo er Tote auferweckt hat zum Leben, den Lazarus zum Beispiel. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass hier nicht erstgeboren aus den Toten in diesem Sinne gemeint ist. Denn alle Menschen, die in der Bibel auferweckt wurden, die sind wieder gestorben. Und Jesus war der Erste, der auferstanden ist zum ewigen Leben. Er war der Erste, der den verherrlichten Leib bekommen hat. Zum Beispiel, als die Jünger in diesem einen Haus sich eingeschlossen haben und Angst hatten, weil Jesus weg war, auf einmal ist Jesus ihnen erschienen. Er war auf einmal da. Das kannst du nicht mit einem normalen Leib machen. Und schon wieder geht es weiter mit der Gottheit Jesu. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Im nächsten Kapitel im Kolosserbrief lesen wir 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es ist nicht nur so, dass Jesus irgendwie so lange Zeit mit Gott zusammen war, dass er da von ihm einiges gelernt hat und einiges abgefärbt ist. In Jesus wohnt kein Stück weniger als die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in Jesus, als er auf der Erde gewandelt ist, war Gott hier auf Erden. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl, was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Ich möchte hier nicht zu viel über Versöhnung sagen, weil ich glaube, der Martin predigt nächsten Sonntag darüber noch ganz genau. Aber eine Sache noch zum Schluss. Gott hat nicht einen Engel gesandt, um uns zu retten. Und das spricht einerseits von der Tiefe unserer Schuld. Ich denke, ein Engel hätte nicht gereicht, um uns zu erkaufen, wenn nur ein Engel für uns gestorben wäre. Diese makellosen Tiere, die im alten Israel geopfert wurden, sie haben auch nicht die Schuld der Juden wirklich und des Volkes Israel wirklich ausgetilgt, sondern die Schuld war nur wie zugedeckt. Und erst als Jesus gestorben ist, als Jesus auferstanden ist, da ist das alles Wirklichkeit geworden. Da wurden diese ganzen Sünden wirklich vergeben und erlöst. Und auch ein Engel, denke ich, hätte uns nicht weiterbringen können. Gott selbst musste kommen und diesen Preis bezahlen. Und andererseits spricht es auch oder zeigt es uns auch ein Stück vom Herzen Gottes. Er hat nicht zu einem Engel gesagt, zum Beispiel du Michael, geh mal runter und stirb für diese Menschen, weil ich hätte ganz gern, dass die erlöst wären. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont für uns. Aus Liebe. Und er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wird er uns nicht mit ihm auch alles andere schenken? Ich würde noch gern zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass dein Wort so klar bezeugt, wer du bist. Dass du wirklich unser Grund bist, Herr. Dass du unser Gott bist, auf den wir unser Leben bauen können. Danke dafür, dass wir nicht in Zweifel leben müssen und von jeder Lehre hin und her getrieben sein müssen. Dass wir den einen glauben, wenn sie das sagen, und dann doch wieder den anderen, weil sie was anderes sagen. Danke dafür, dass wir dein Wort als Grundlage nehmen können. Und dass es so deutlich spricht, dass es so klar ist. Danke, Herr, dafür, dass wir deine Schöpfung sind, dass wir wissen, dass wir das Werk deiner Hände sind, Herr. Danke auch, dass alles seinen Bestand in dir hat, dass wir dir auch unser Leben anvertrauen können, weil du nicht nur die Welt, sondern auch uns hältst. Danke dafür, dass du dein Leben gegeben hast, dass du uns erlöst hast und erkauft hast. Dass du jetzt unser Haupt bist. Amen.